Welcome to the TOD podcast. My name is Lola C. Wolf. I'm one of your hosts of the I Am X crew in company with Ebel and other shenanigans of our crew. Are we introducing the topics of diversity, life and death? This podcast is here to inspire, uplift, and make you realize what really matters in life.
Hallo und herzlich willkommen zum TOD Podcast. Ja, ich freue mich, heute wieder einen Gast bei mir zu haben, beziehungsweise die Person war auch schon mal da und wir tauchen dementsprechend in eine Fortsetzung ein. Wenn du noch nicht beim ersten Mal dabei warst, empfehle ich dir, zurück zu der alten Folge zu gehen, um dich ganz berieseln zu lassen und quasi ein 2-Stunden-Feature draus zu machen. Und ja, wir werden heute definitiv über so ein paar Autorensachen reden, Writing und Co. Und damit herzlich willkommen zurück, Elli.
Hi, danke, dass ich wieder eingeladen wurde. Ich freue mich sehr.
Ja, Elli war schon mal hier und wir haben über das erste Buch von Elli gesprochen, und zwar Knochenblumen welken nicht. Und wir werden heute auch mal so ein bisschen in die weiteren Projekte von Elli eintauchen, beziehungsweise das Ganze aber auch spoilerfrei. Also ihr könnt die ganze Podcast-Folge anhören, ohne dass jetzt krass irgendwas gedroppt wird. Sag ich mal, ja, erstmal schön, dass du wieder da bist. Möchtest du nochmal die Hörerinnen kurz abholen, wer du bist, was du so machst und ja, warum
Kann
du
ich
hier
gern machen, kann ich gern machen. Also ich schreibe als Eleanor Badilak Fantasy und Science Fiction, aber vor allem Fantasy. Mein Debütroman Knochenblumen welken nicht, da hast du eh schon erwähnt, der ist 2021 bei Drömer Knauer erschienen und hat den Seraph für bestes Debüt gewonnen. Und die Fortsetzung ist dieses Jahr erschienen, Knochenasche rottet nicht, beim Verlag Ohne Ohren. Ist vielleicht eh auch ganz interessant, warum das jetzt ein anderer Verlag ist. Das können wir dann noch ein bisschen besprechen.
Sehr gerne.
Und damit schließt das aber auch ab, weil Zweiteiler, was seine Vorteile hat, weil man halt einfach nicht ewig warten muss auf einen dritten Teil, der niemals erscheint, wie das ja so gerne gemacht wird bei Rhein. Und ja, also und mein nächstes Buch ist ein Einzelband, das erscheint nächstes Jahr 2024 auch wieder bei Drömer Knauer. Genau.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, als ich das gesehen habe, war ich auch so, nice, weil das so vom, also das ist echt so ein bisschen Tag und Nacht, wenn man sich die beiden Bücher anguckt, so von der Atmosphäre her. Aber ich finde beides voll geil. Da gehen wir aber auch noch genauer drauf ein. Ja, können wir einfach direkt auch mal einsteigen, so mit meiner ersten Frage. Erzähl uns mal so ein bisschen was über deine neuen Bücher, beziehungsweise du hast ja schon angeschnitten, ist ja ein anderer Verlag. Wie kamst du denn auch dazu?
Das war eine rein finanzielle Entscheidung. Der erste Teil ist ja während der Pandemie erschienen, das heißt keine Messen, nichts. Das war natürlich ein bisschen blöd, besonders für eine unbekannte Debütautorin. Da war ich auch nicht die Einzige, der es so gegangen ist. Und Knauer hatte halt finanzielle Entscheidungen treffen müssen. Ist halt so, that's biz, sage ich jetzt mal. Und mein Team kann da jetzt auch überhaupt nichts dafür. Ja. Also Maria Weber, meine Lektorin, die jetzt auch eben das zweite, also das nächste Projekt, das ich bei Knauer habe, betreut, der hat das eh furchtbar leid getan, weil das halt nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, so ist es halt manchmal. Und es ist erstaunlicherweise recht schwierig, das ist Sarkasmus, eine Fortsetzung irgendwo unterzubringen von einem Buch, wo der erste Teil halt in einem Großverlag erschienen ist. Und ich habe das zwar probiert, ich habe halt auch bei Agenturen damit angeklopft, aber die waren halt alle so oft, schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wisst ihr was, wurscht, wir probieren jetzt eine andere Route und habe halt einfach direkt beim Verlag Ohne Ohren, also bei Ingrid Poindecker, der Verlegerin, angeklopft und war so auf, hey Ingrid, du mochtest doch den ersten Teil, oder? Hier hast du mein Exposé und 50 Seiten Leseprobe. Möchtest du das nicht machen? Und Ingrid, die gute Seele, hat sich das tatsächlich durchgelesen, war so, ja, passt, klingt geil, mach mal. Und ja, und jetzt ist der zweite Teil glücklicherweise bei ihr untergekommen, was mich tatsächlich sehr freut, weil der Vorteil bei einem kleinen Verlag ist sicher, du kannst mehr Sachen machen oder sagen wir in gewisser Weise andere, ein bisschen radikalere, vielleicht nicht ganz so auf ein größeres Publikum zugeschnittene Sachen als halt beim Großverlag, weil einfach das Publikum ein anderes ist. Das habe ich gemacht. Also ich habe das durchaus ausgenutzt, und bin ein ganzes Stück, ja, ich würde tatsächlich wirklich sagen, radikaler geworden, was auch so Ideen über Gesellschaft und Queerness angeht und auch Barriereabbau zum Beispiel. Und bereue das eigentlich kein Stück, bin sehr glücklich.
Also geil erstmal. Ich liebe ja sowieso radikale Entscheidungen und alles, was pro queer ist in Büchern, vor allem Fantasy, ist ja ab. Also da könnte ich mich jeden Tag mit beseelen. War das wirklich ein, also beziehungsweise ich bin neugierig, wenn du das erzählen magst, war das so ein, du hast ja gesagt, okay, wenn die Route nicht funktioniert, dann nehme ich die Route. Hattest du mit dem anderen Verlag schon irgendwie Kontakt gehabt? Also oder also war das irgendwie in deinem Umfeld schon? Oder war das so ein, ich suche mir jetzt Verlege, die da gegebenenfalls in Frage kommen, die sagen, hey, du magst es doch oder du kannst es mich doch schon so. Also wie ist da die Entscheidung zustande gekommen?
Na, ich bin tatsächlich, nachdem die Großverlags- bzw. Agentur-Option mehr oder weniger gescheitert ist, direkt zu Ohne Ohren gegangen, weil ich kannte Ohne Ohren vorher schon. Es ist ja auch ein Wiener Verlag und man muss echt sagen, also die österreichische Fantasy- und Science-Fiction-Szene ist noch mal kleiner, als die deutschsprachige Szene eh schon ist. Das heißt, da kennt man sich ein bisschen und vor allem Ingrid und ich viben halt auch gut. Und deswegen war ich mir halt auch einigermaßen sicher, dass es zumindest nicht komplett sofort mit Nein, macht sie nichts entgegennimmt, sondern zumindest mal einen Blick drauf wirft. Und das war dann halt auch der Fall. Aber Ohne Ohren macht halt auch einfach cooles Zeug. Also hat ja auch sehr, also ist grundsätzlich sehr progressive Fantastik mäßig. Das ist halt auch so ein Ding. Alle Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigt, sind halt nochmal so ein bisschen tighter verstrickt miteinander. Da tauscht man sich einfach aus, ist eh klar, weil das Interesse halt ein geteiltes ist. Und ja, das hat also gut gepasst.
Mega schön und auch danke für diesen Insight einfach. Ich denke, gerade wenn jetzt Leute zuhören, die selber mal Geschichten schreiben wollen, da steckt auch so viel Realität einfach hinter, von der ich auch ein Lied singen kann, wie, wann, welche Skripte angenommen werden und das vor allem, also und ich kann das genauso auf der Schauspielebene betätigen, die kreative Industrie eine Industrie ist, in der du am meisten herausgefordert wirst, was Geduld angeht. Weil du wirklich, also ich sage immer so gerne, du musst an deine Skripte glauben, bevor es jemand anderes tut, weil du wirst ganz viel, also nicht im Sinne von, ich möchte nicht dieses Weltbild promoten mit, du kriegst sowieso eine Absage, also rechne erstmal gar nicht mit einem Erfolg, weil ich kenne auch super viele Erfolgsgeschichten, wo es schneller geklappt hat als bei dem einen oder anderen, aber es ist generell einfach ein Gedulds Game, was da auch auf dich zukommen wird oder zukommt, wenn du das machen möchtest. Und dann wirklich im Alignment mit deinen Skripten zu sein, ist für mich auch immer das A und O, so dieses, weil für mich oder beziehungsweise es kann zu diesem Punkt kommen, wo du dir denkst, boah, ich habe jetzt 100 Absagen, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist auch normal in meinen Augen. Also es wird auch Absagen geben, da wirst du dir denken, das kann doch jetzt nicht wahr sein, schon wieder, beziehungsweise die sagen mich ab und diese Autorin kriegt aber ein Ja im Verhältnis so, ne? Also solche Gedankenspiralen gehen dann da halt los oder
Ich
wenn man
nicke
sich
verständnisvoll, ja. Ja,
oder
yes to everything.
wenn man sich so den aktuellen Markt dann manchmal anschaut und denkt, okay, dieses Buch wurde genommen, aber ich sitze hier immer noch ohne Skript oder ohne Zusage. Und was ich dir wirklich an dieser Stelle mitgeben möchte, ist so dieses, ne, ich kann es immer nur wieder sagen, verbinde dich immer wieder mit der Liebe zu dem, was du geschrieben hast und du wirst an den Verlag, die Agentin, Agent rankommen, wo du auch hin willst. Ich möchte kurz einmal aus meinem aktuellen Stand mit meinen Büchern erzählen. Ich habe vor kurzem tatsächlich eine Absage bekommen.
Nein.
Die mich so zum Lachen gebracht hat, weil das, so eine hab ich noch nie bekommen. Ich kriege sonst immer so, also Standardabsagen bin ich gewohnt, sowas wie, ja, passt gerade nicht in unseren Katalog oder ist nicht für uns, ne? Kennt man ja so oder halt gar nichts.
Ist eh super, wenn man überhaupt eine Absage bekommt. Also das muss man ja auch sagen, ja. Das ist ja auch jetzt gar nicht so der Standard, was eh traurig ist. Aber bitte fahre fort. Ja.
Sehe ich absolut genauso. was, also wenn du irgendwo Kontakte zu einem Verlag hast oder in einem Verlag bist, es wäre cool, wenn ihr mal eine Option einrichtet, wo, also meine Wunschrealität wäre ja, dass es tatsächlich einen Sonderposten gibt, der gut bezahlt wird in einem Verlag, wo Leute sich wirklich mal um vernünftiges Feedback und Ausarbeitung und so kümmern, weil ich bin der Meinung, gerade Großverlege haben genug Gelder, um das auch möglich zu machen. Und es würde einfach viel mehr Chancen öffnen für, ja, ich sag mal auch Autoren, die vielleicht noch keinen Debütroman oder so hatten, also wirklich neu in der Szene sind, weil das so viel einfach auch ausmachen kann. Aber das ist etwas, worauf wir hinarbeiten, indem wir Stimme erheben. Aber das andere ist, ich kann einfach jedes Mal, wenn ich an diese Absage denke, weil ich so, ha, geil. Weil ich habe tatsächlich eine Absage bekommen, wo mir gesagt wurde, wir finden dein Skript geil, aber du hast keine E-Mail-Liste.
Was?
Ja, ich wurde abgelehnt, weil ich ein gewisses Schema F nicht befolge. Und das, also das war echt, das ist, das, ja, ihr müsstet jetzt ehrlich den Blick sehen. Und im ersten Moment war das so ein, ja gut, super. Also, es ist wunderbar, dass ihr meine Idee interessant findet. Vor allem, was krass halt für mich war, war echt so, ja, ich habe jetzt also im Außen sieht es vielleicht nicht nach einer großen Reichweite erstmal aus. Ich bin noch unter 1K Follower. Aber ich habe halt diesen Podcast, der über 2000 Listener zum Beispiel hat, oder ich habe auch eine regelmäßige Reach durch meine Social-Media-Strategie, die ich bewirke und so. Und es war denen egal. Ich habe halt keine E-Mail-Liste. Und das war so ein Ha. Und das hat mich nochmal stark darüber nachdenken lassen. Und das wollte ich einfach mit in diese Episode reinfließen lassen. Macht euch wirklich schon vorher Gedanken, mit wem ihr wirklich zusammenarbeiten wollt und wie der Prozess ablaufen soll. Also im Sinne von, dass nicht, dass ihr alles kontrollieren sollt oder könnt, das ist bis zu einem gewissen.
Also das ist zum Beispiel eine Realisierung, die ich dieses Jahr stark hatte. Alles, also Victoria Schwab hat das auch geschrieben unlängst. Everything after I put the word end under the script is not under my control. Und sie hat absolut recht. Also alles, was passiert, nachdem ich Ende unter dieses Manuskript gesetzt habe, kann ich nicht mehr kontrollieren. Das ist ein so vielschichtiger Prozess und der hängt von so vielen Parabeln ab. Da bist du als Einzelperson überhaupt nicht, also da, nein, natürlich kannst du so ein bisschen das machen, was halt in deiner Macht steht, aber du musst, also ich finde, wenn du im Business bist, und das ist, glaube ich, in jeder Kunstbranche so, wenn du in diesem Markt bist, brauchst du eine gewisse Leidensfähigkeit, was eben diese unkontrollierbaren Parts angeht, diese unvorhersehbaren Sachen und halt einfach auch, dass du zum Beispiel so Sachen wie, was gerade trendet oder so, nicht beeinflussen kannst. Du kannst auch nicht beeinflussen, dass dein Buch ein Bestseller wird. Du kannst nicht beeinflussen, dass das Manuskript genommen wird und da brauchst du einfach ein gewisses Sitzfleisch. Das ist
Ja.
leider einfach so.
Ja. Und genau deswegen, und das ist mein, also ich glaube, ich mache wahrscheinlich nochmal eine separate Episode dazu. Mein Favorite Game Changer an dieser Stelle ist immer The Art of Saying No. Weil das ist das, was ich meinte mit macht euch vorher Gedanken. Und zwar nicht, und das hat Ellie total richtig gesagt, mit diesem, wie der Prozess, wie, wo, wann abläuft, weil es ist wirklich so unterschiedlich. Ich habe ja auch schon mit verschiedenen Optionen gearbeitet, wie was weitergeht im Prozess. Aber ihr könnt euch trotzdem schon mal Gedanken machen, was ist für euch ein absolutes No-Go oder was ist für euch ein absolutes Yes, weil das ist nämlich für mich immer eine Hilfestellung gewesen, dass sobald gewisse Türen sich öffnen, du dann nicht da sitzt und plötzlich überfordert damit bist oder beziehungsweise nicht weißt, wie du gewisse Sachen einfach managen sollst, sondern dass du einfach dir schon mal ganz klar, also als diese Absage zum Beispiel für mich kam, war ein ganz klares, ich möchte mit keinem Verlag zusammenarbeiten, der quasi Kunst unter Social Media Präsenz stellt. Ich möchte nur mit Leuten zusammenarbeiten, die sagen, okay, geil, so ein Skript hatten wir noch nie und voll, voll Nisch und finden wir geil. Du hast vielleicht noch nicht eine krasse Plattform, aber dann bringen wir dich da halt mit hin zum Beispiel. Weil, ne, also das ist, da habe ich dann auch nochmal gemerkt, so dieses, dass es mich echt, also dass es schon witzig war, es war wirklich witzig, weil ich dachte so, ich so, oh, krass, okay, auch witzig, mal so eine Absage zu bekommen halt. Aber ich habe auch gemerkt, wie krass das eigentlich mit meinen Vorstellungen resoniert hat von dem, wo ich in Zukunft hin möchte mit meinen Büchern. Und Das ist halt das Schöne wiederum auch an der Buchwelt. Du hast halt so viele Möglichkeiten, wie dein Buch in gewisse Hände fällt. Selbst wenn du zum Beispiel auch erstmal nur selbst verlegst, was ich ja auch gemacht habe, du kannst immer an irgendwelche Leute kommen, die das dann plötzlich lesen, aufgreifen und sagen, hey, ich kenne hier einen Verlag, der will das vielleicht republishen
Ja.
und größer bringen. Also es gibt zig Algorithmen im Prinzip, wie, wo, wann, was passieren kann. Und lasst euch an dieser Stelle dementsprechend nicht unterbuttern oder unterkriegen. Und von dem, was wir jetzt so mitgegeben haben und auch was Ellie erzählt hat, ist ja das Schöne, wie ihr auch seht, so dieses, gut, selbst wenn ich 20 Mal oder mehrfach ein Nein bekomme, es gibt trotzdem Mittel und Wege, wie dann gewisse Dinge, ja, sage ich mal, doch passieren können. Und ich bin ja auch so ein krasser Believer von, ich nenne es immer Divine Timing, aber es ist wirklich so dieses, dass es dann
Ja.
zum besten Moment rauskommt, wie es auch für dich am besten ist. Und das ist halt echt eine Challenge manchmal, weil gerade, wie gesagt, dann sieht man sich den Markt an und denkt sich so, ernsthaft jetzt? Das
Ja.
hätte ich auch schreiben können oder besser schreiben können, so. Und da ist halt auch die hohe Kunst, wirklich bei dir zu bleiben und in deine Skripte zu vertrauen. Und ich sage immer so, ja, am besten sich natürlich gar nicht zu vergleichen, weil klar, gewisserweise musst du dir den Markt angucken, um halt auch zu sagen, yo, mein Buch ist so und so ähnlich oder könnte in diese Nische oder so passen oder in das und das Genre. Aber halt wirklich am besten bei dir zu bleiben. Wie stehst du dazu? Thema Vergleichen und Co.
Ja, also, also auch wieder eine Frage oder ein Punkt, mit dem ich mich dieses Jahr wirklich intensiv auseinandergesetzt habe und der da eigentlich sehr gut dazu passt, ist, du musst dir natürlich überlegen, was will ich denn überhaupt? Also, was ist denn das Ziel? Weil A, nicht alle haben das gleiche Ziel. Also, auch wenn wir jetzt beim Schreiben bleiben, ja, es gibt Leute, die wollen zum Beispiel gar nicht in den Großverlag. Und das kann ich nachvollziehen, weil es schon schwieriger ist und einfach anders funktioniert. Es sind einfach andere Strukturen, in die du dich da begibst. Und gerade wenn wir von Barrieren sprechen, zum Beispiel, ist das ein Thema. Also nicht für alle Leute passen einfach Verlagsstrukturen. Und auch was die Kunst selber angeht, weil ich würde schon sagen, dass ich durchaus sehr kompromissbereit bin. Deswegen war das ja auch das etwas, was ich vorher reflektiert habe mit, wie weit will und kann ich gehen, was möchte ich erreichen, wie bereit bin ich, Kompromisse zu machen, damit das am Markt gut funktioniert. Das sind halt einfach super pragmatische Themen, über die niemand gerne redet, weil es super unromantisch ist. Aber es sind Sachen, die muss man sich stellen. Ja? Also das muss man irgendwie vorher mit sich selber klar machen, bevor man da reingeht, weil man schon, oder zumindest bei mir war es der Fall, du kommst irgendwann, oder ich bin an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, warum, also ich meine, warum mache ich Kunst und wie bereit bin ich, diese Kunst zu kompromittieren, also meinen Ausdruck zu kompromittieren, meine Themen zu kompromittieren, und wie kann ich diese Marktfähigkeit kombinieren mit dem, was ich möchte und was ich kann. Und das ist gar nicht so einfach. Also da muss man dann auch wirklich konsequent bleiben, weil, und da schließen wir eigentlich auch wieder einen schönen Kreis, ich bin ein großer Fan von Kreisläufen, du kannst meiner Meinung nach nicht, also du kannst eigentlich nur scheitern, wenn du nicht dir selber treu bleibst, weil Leute merken es, wenn etwas fake ist. Das ist einfach so. Und das wird nie, also wenn wir zum Beispiel Filme, Marvel-Filme zum Beispiel, klasse Beispiel, ich war ein riesen Marvel-Fan in der ersten Phase und ich
In der
finde, die haben
ersten Phase,
sich
ja.
in der ersten Phase ganz bewusst gesagt, weil ich finde, die haben sich jetzt, und man merkt das ja auch an den Zahlen, die haben sich jetzt in den letzten Jahren komplett selbst zerstört, weil sie einen Film nach den anderen rausgecrunched haben und die Narrative völlig seelenlos waren und die Charaktere eigentlich super flach, beziehungsweise einfach nur Schablonen. Und das ist nicht das, was die Leute wollen, meiner Meinung nach. Ja, natürlich ziehst du es dir rein, wenn du saumüde bist und wenn du jetzt nicht irgendwie denken willst, und das ist totally fine, ich verstehe das komplett. Weil manchmal willst du dich einfach nicht beschäftigen und das ist absolut okay. Aber ich glaube, früher oder später funktioniert das nicht, besonders wenn du halt keine Corporation bist, sondern wenn du ein ja, wie ein Mensch bist, der Kunst macht. Es funktioniert für dich nicht, weil es dich unglücklich macht. Und es funktioniert auch für andere nicht, weil sie merken, man verbiegt sich. Und da ist es dann wirklich so, dass man sagen kann, na gut, es gibt ja tausend andere Leute, die das genauso machen wie ich. It won't work.
Ja, kann ich genauso bestätigen. Ich arbeite ja auch als Mentorin und Inner Work makes the dream work, wie ich immer
Ja.
gerne sage, weil ganz oft kriege ich das oder beziehungsweise was ich auch so sehe, träumen Leute dann von Bestsellern und weiß ich nicht was und dies und das. Und es gibt auch definitiv Fälle, wo das in Anführungszeichen, es passiert niemals von heute auf morgen, aber es sieht im Außen so aus. Dann passiert aber dann, was ich auch oft mitkriege, ist, dass halt sobald gewisse Türen einfach offen sind und du durchschreitest, halt einfach das Fundament vorher nicht da war und dann bricht es auch manchmal zusammen.
Ja.
Und das ist genau dieses sich nicht selbst treu bleiben, wenn du dir vorher schon keine Gedanken machst. Und wenn man jetzt das zum Beispiel auf die Materie bezieht, ich habe auch schon Skripte angefangen, wo ich einfach erstmal angefangen habe zu schreiben und noch nicht sofort bei der Sache war im Sinne von, boah, wird das jetzt mein Bestseller oder wird das jetzt mein, weiß ich nicht, das Aushängeschild, wie auch immer, ne? Also sich auch Gedanken zu machen, was hätte ich denn gerne, was so das Buch ist, wofür ich vielleicht bekannt bin oder und warum vor allem. Aber da wirklich, das ist auch so. Für mich wird definitiv auch immer die Kunst mein zentraler Fokus sein. Und je mehr ich das mittlerweile auch lebe und verkörpere, desto mehr öffnen sich tatsächlich Türen für mich, weil ich vorher halt einfach so in Anführungszeichen sehr planlos und sehr nach Schema F durch die Autorenszene, sage ich mal, gegangen bin. Ich bin ja jetzt, ich schreibe seit ich 12 bin, also ich bin auf sämtlichen Plattformen unterwegs gewesen und habe sämtliche Geschichten, sage ich mal, auch einfach durch. Aber nichtsdestotrotz ist für mich jetzt auch einfach dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will einfach nur noch so schreiben, wie ich inspirieren und gleichzeitig die Muse auch finden kann in dem Zusammenhang, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz oft dieses Druckschema hatte mit abliefern, abliefern, abliefern und dabei ist die Kunst verloren gegangen und auch so dieses Warum und was meine Charaktere ausdrücken sollen, meine Geschichte dahinter. Und seit ich das neu gefunden habe, schreibe ich auch ganz anders. Also beziehungsweise habe ich einen ganz anderen Arbeiterprozess, sage ich mal. Und ich habe auch Sachen, die sieht niemand, weil das einfach für mich nur private Sachen sind, die ich schreibe oder mal aus meinem Kopf kriege oder dadurch, dass ich halt auch Schauspieler bin und generell sehr viele Serien und so gucke, habe ich auch ganz oft, dass ich dann mir Geschichten zusammenspinne zu irgendwelchen Seriencharakteren, die ich gerade genossen habe. Und that's fine, das ist auch okay. Und ja, irgendwie sich da halt auch mal Gedanken zu machen, so dieses, weil ganz oft kann auch einfach eine Hürde sein, so dieses, okay, was ist die Bedeutung dahinter? So, und da halt natürlich klar irgendwo am besten auch die Bedeutung finden, aber gleichzeitig trotzdem den Druck halt auch rausnehmen, dass du schaust, okay, warum liebe ich es denn zu schreiben oder warum liebe ich es denn Charaktere und Welten zu erschaffen? Was steckt für mich dahinter? Und ich würde schon fast sagen, das ist ein Prozess in meinen Augen, der nie so ganz aufhört. Also
Nein.
es gibt definitiv Phasen, wo ich sage, das große Warum ist immer so im Vordergrund einfach da. Aber darüber hinaus merke ich auch immer wieder, dass manche Gründe dann auch gehen und sich in neue Gründe verändern oder halt einfach wirklich komplett gehen auf der Reise hin zu dem, was jetzt gerade so meine Ziele einfach sind. Boah, voll der Exkurs, aber ich lieb's.
Ja, nein, ich stimme dir da auch völlig zu und ich glaube, man profitiert auch sehr davon, wenn man das als Prozess betrachtet, der nie abgeschlossen ist. Weil das ist halt, Kunst machen ist so eng verwoben mit dem Leben selber. Und man selbst als Mensch entwickelt sich halt auch immer weiter. Deswegen macht es absolut, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile und es kristallisieren sich einfach immer wieder Themen heraus, die in allen Büchern eine Rolle spielen oder in allem, was ich mache. Also ganz stark eben diese Beschäftigung mit Verlustbewältigung, mit Trauerbewältigung im Speziellen, aber auch immer so mit so einem Fokus auf Heilung. Und ich bin zum Beispiel unlängst bei einem Interview gefragt worden, wenn es eine Sache gibt, die du möchtest, dass Lesende aus deinen Texten raus oder mitnehmen, was wäre das? Und ich habe ganz spontan geantwortet, Trost. Weil das ist schon etwas, was mir zum Beispiel super wichtig ist, dieses du bist nicht allein. Deswegen schaue ich ja auch gerade, was die Repräsentation angeht, dass Leute sehen, oh, that's me. Ja, weil mir das auch geholfen hat, das zu sehen in Filmen, in Büchern, in welchen Medien auch immer, zu sehen, okay, ich bin nicht allein, ich bin nicht komplett aus dem Rahmen gefallen oder ja, ich bin es vielleicht, aber ich bin nicht die einzige Person, der es so geht. Und ich kann mir aber zum Beispiel vorstellen, dass dieses gerade auch das Verlustthema in ein paar Jahren vielleicht durch ein anderes ersetzt wird und nicht mehr ganz so stark ist, weil halt einfach ich mich auch weiterentwickle. Und das ist völlig normal. Ich finde es sogar im Gegenteil interessanter, wenn du, also gerade was KünstlerInnen angeht, wenn du die länger verfolgst und du machst halt irgendwie auch ihre Reise mit und die probieren sich halt auch irgendwie aus. Und ja, sie haben halt so ihre Punkte. Ich glaube, das ist schon so ein Ding, dass du halt immer so ein bisschen deine Punkte hast, die immer dabei sein werden, weil sie einfach wichtig sind. Aber wo du merkst, okay, da probiert man sich auch aus mit Sprache, mit Form, mit neuen Themen, mit neuen Genres. Ich finde das teilweise spannender, als wenn jemand halt 30 Mal das Gleiche schreibt. Was nicht immer so ist, weil manchmal ist es auch so, dass du 30 Mal das Gleiche schreiben musst, damit du beim 30. Mal wirklich das hittest, was du eigentlich die ganze Zeit versucht hast zu hitten. Und das kann auch super spannend sein, aber jetzt so grundsätzlich gesagt. Und da bin ich halt auch froh, dass ich echt das Glück hatte bis jetzt, dass ich sowohl mit Knauer als auch mit ohne Ohren mit Leuten zusammengearbeitet habe, die mir diese Freiheit tatsächlich geben. Also, und das ist halt auch etwas, was man vielleicht, was auch wieder positiv zu hören ist, du hast überall Leute, die gut mit dir zusammenarbeiten und die das Beste in dir rausbringen. Ja, weil zum Beispiel jetzt beim Die Magie goldgewebter Herzen, was das Buch ist, was 24 rauskommt, hat Maria Weber so lange gesucht nach einer Lektoratsperson, die für dieses Projekt gut passt. Und sie war da so sorgfältig. Und das rechne ich ihr wirklich hoch an, weil wer das Lektorat macht, ist so super wichtig. Und gerade bei diesem Roman ist es ja so, dass eine von den perspektivtragenden Figuren und auch Hauptfiguren autistisch ist. Und ich bin es auch. Und deswegen war es gut und wichtig, eine Person zu haben, die, wenn sie schon sich nicht so gut damit auskennt, mir sofort gesagt hat, als wir halt quasi Mails ausgetauscht haben, so, ah, hast du übrigens irgendwie Quellen oder Sachen, die ich mir anschauen kann, damit ich da einfach mehr den Durchblick kriege und so. Und das wäre alles nicht passiert, wenn Maria nicht extra nach dieser Person gesucht hat, die perfekt ist für dieses Manuskript, ne? Und Großverlag, ja, also auch das ist möglich. Genauso wie im Kleinverlag gibt es auch Leute, die sich nicht so kümmern, wie zum Beispiel Ingrid, oder die halt einfach einen anderen Fokus haben. Ist überall so. Und das kannst du natürlich jetzt sagen, negativ, es gibt überall nur Wabler quasi. Oder du sagst halt positiv, ja, vielleicht ist es so, aber du hast überall auch die Diamanten, mit denen es dann gut funktioniert.
Ja, genau. Und ich finde, das ist auch wieder so dieses, in meinen Augen ist auch so, wenn du dich vorher gut kennst und einfach auch weißt, wo, wie gesagt, welche Grenzen für dich sind, was du wirklich willst und wie zum Beispiel auch so dieses, welche Kompromisse bist du bereit einzugehen, also das, was du vorhin auch gesagt hast, so, dann ist in meinen Augen eine Zusammenarbeit schon mal so, ich sag mal, die halbe Miete. Und der andere Teil ist dann halt, sich auf den Prozess einzulassen. Das ist natürlich das, wo wir dann auch wirklich, ich sag mal, nichts, also mitentscheiden, aber im Sinne von innerhalb des Prozesses halt lernen, so, okay, will ich das so oder will ich das so? Und was heißt das für mich, wenn ich diese Szene schneide? Ist das in Ordnung für mich oder muss da nochmal was geändert werden? Also, das sind ja, bis zu einem gewissen Grad kannst du dann auch erst in diesem Moment diese Entscheidung treffen, weil du dann auch erst weißt, okay, weil klar, zum Beispiel bei Szenen ist es ja auch so, du hast vielleicht diese Vorstellung und das ist voll die geile Szene, aber dann guck nochmal ein anderes Auge drauf. Vor allem, ich bin immer sau dankbar für jeden, der das Editorial mit mir macht. Weil ich bin so, also früher war es ganz, ganz schlimm. Früher war ich so, Skript weg und am besten, ich will noch nicht nochmal drüber lesen, weil ich bin da echt ein radikaler Künstler, der sagt, ich bin hier für die Story, ich bin hier für die Charaktere. Das Polishen ist mir sowas von in Anführungszeichen egal, weil das halt die Arbeit des nächsten Schrittes quasi ist. Mittlerweile habe ich ganz viel dazu gelernt und bin geworden. Beziehungsweise, ich habe einfach auch angefangen, meine Beziehung zu Sprache zu verändern und mich mehr dem Prozess von Sprache zu öffnen. Und ich glaube, das ist für jeden, der jetzt vielleicht ähnliche Struggles hat, was so Geduld und Editorial und so angeht. Ich finde, wenn du von der Perspektive kommst, wo du sagst, wie kann ich das noch, also wie kann ich anhand von verschiedenen Wörtern noch mehr das Gefühl zum Beispiel ausdrücken, was ich in dieser Szene kreieren möchte, wird es ein ganz anderer Prozess als, oh, wir suchen irgendein Synonym, weil ich schon wieder dieses Wort benutzt habe. Also das sind halt so diese Energien, die da mitschwingen können. Und ja, da habe ich einfach auch gemerkt, so, ich bin so dankbar für Menschen, die auch einfach diese Geduld mitbringen und dieses feine Detail, sage ich mal, um dann auch zu sagen, hey, ich finde das so geil, was du machst, aber wir müssen wirklich mal ein bisschen mehr polieren und Feinheit machen. Vor allem, ich bin zum Beispiel so, ich bin sehr, also sobald ich einmal meine Skripte zusammen habe, also so Notizen und alles und so, ich schreibe wirklich sauschnell. Also ich sitze an First Drafts maximal meistens einen Monat. Also First Draft ist ja wirklich so dieses, sieht absolut schäbig aus, wie ich immer gerne sage. Also so wirklich dieses radikale einfach runterschreiben, ist zusammengerechnet meistens einen Monat bei mir.
Jetzt muss ich dich aber fragen, bei wie vielen Wörtern hörst du da
Ich
durchschnittlich
wollte gerade
auf?
sagen, dass also mein Durchschnitt sind dann 80.000 Wörter.
Okay,
Also das ist so ein
das
Durchschnitt,
ist
ne?
trotzdem sehr ordentlich, ja.
Ja, also das ist, ich muss aber auch dazu sagen, kleiner Hintergrund, ich habe mir das jahrelang antrainiert, weil ich schon seit Jahren auch schreibe. Also ich habe auch mehrfach NaNoWriMo mitgemacht und solche Sachen. Das ist wirklich ein Trainingsprozess gewesen mit diesem, okay, wenn ich jetzt in meine 3 Stunden reingehe, dann schreibe ich auch absolut committed, dann gucke ich nicht ans Handy, dann ist mein Handy im besten Fall auch stumm. Also wirklich so diesen absoluten Fokus zu haben. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Also ich habe Tage, da kann ich radikal 8.000 Worte runterschmettern, weil ich die, aber auch da, ne, alles nur mit vorbereiteter Struktur. Also wenn ich keine Notizen habe und wirklich mir da also sitze und mich jetzt frage, was passiert in dieser Szene, dann werde ich innerhalb einer Stunde erstmal entschlüsseln müssen, was in dieser Szene passiert. Und das einfach das ist meine Art, wie ich quasi ein System gebaut habe, um dann in diesen Schreibprozess reinzukommen. Und zusätzlich nutze ich immer Musik. Also ich mache ganz viel über Musik, dass wenn ich weiß, okay, gerade wenn es, weißt du, wenn ich vorher eine fröhliche Szene schreibe und plötzlich muss ich voll in diesen, keine Ahnung, Kampf oder Sad Mood oder so, dann hole ich mir immer schnell Musik dazu, um einfach auch die Atmosphäre mehr mit zu fördern. Habe ich so einen Exkurs gemacht. Ach so, long story short. long story short ist, dass ich sau dankbar bin für diesen weiteren Prozess, weil was ich dann tatsächlich auch zu lieben gelernt habe, ist, wenn dann jemand drüber geguckt hat, dann nochmal zum Skript zurückzukommen, weil ich dann ganz anders nochmal eintauche und mehr nochmal fokussiert auf, okay, hier geht es jetzt um diesen Charakter, da will ich das bewirken, da will ich das bewirken. Und es wird automatisch wirklich wie so ein Puzzleteilprozess, wo du Schritt für Schritt dich dann reinfallen lässt in deiner Geschichte hin zu dem, was du wirklich kreieren willst. Ich mache mal den Schlenker zu deinen Büchern. Also möchtest du uns einmal von der Fortsetzung erzählen, von Knochenblumen welken nicht und von deinem quasi anderen beziehungsweise neuen Projekt? Und mich persönlich interessiert vor allem, wie war der Schreibprozess für dich von dem einen zum anderen, weil es sind ja auch zwei verschiedene Genres und halt natürlich auch andere Charaktere.
Ja, und andere Welten auch, ne? Also
Ja.
das war tatsächlich das Herausforderndste dran, glaube ich, weil wenn du eine Fortsetzung schreibst, der Segen und der Fluch ist, dass du schon eine etablierte Welt hast. Das heißt, du musst dir zwar die ganzen Details merken, die du so kunstvoll drapiert hast im ersten Teil, weil du sonst irgendjemanden hast, der dann hier ankommt und sagt, hey, aber Moment mal, in Kapitel 15, Seite 237 vom ersten Teil hast du geschrieben, das und das. Und also ich meine, ohne Notizen kannst du vergessen, ja, wobei meine Notizen, ich teile da auch immer wieder auf Ko-fi was, es ist ganz lustig, das zu beobachten, weil meine Notizen einfach teilweise dann komplett was anderes werden im fertigen Projekt, weil ich einfach merke, okay, das funktioniert so nicht und ich verwende ja Notizen auch sehr viel einfach zum visuell nachdenken sozusagen. Also auch meine Notizen sind eigentlich ein Prozess immer. Und jetzt habe ich einen Exkurs gemacht, weil was ich eigentlich sagen wollte war, es war auch eine Herausforderung, also beim zweiten Teil jetzt, insofern, als dass der erste Teil durchaus seine Fans hat, weil er eben relativ ungewöhnlich ist. Er ist ja sehr character-driven. Ja, es gibt einen Plot, aber ja, der ist halt auch da. Ne? Also die Plot-Girlies, gender-neutral gesprochen, werden da nicht so happy sein mit dem Murren. Das ist voll okay, weil die Non-Plot-People waren dafür sehr happy damit. Und im zweiten Teil bringe ich ja die Story zu einem Ende und mache auch nochmal schön Kreisläufe und musste aber gleichzeitig mehrere Figuren neu einführen, nämlich auch mehrere Perspektivfiguren. Und ich habe mich dazwischen handwerklich einfach weiterentwickelt, weil that's what happens. Der Veröffentlichungsprozess ist einfach echt lang. Also das geht über Monate und Jahre hinweg. Und das unterschätzen Leute, die das nicht machen, glaube ich, oft gern, wie lange das einfach dauert vom dem Moment, wo du die Sache konzipierst, weil das zähle ich absolut dazu, selbst wenn du noch kein einziges Wort geschrieben hast, arbeitest du ja schon dran, bis zu, okay, das Ding ist jetzt raus. Das ist wirklich lang. Und es war halt schwierig, da so ein bisschen die Balance zu finden zwischen, ich habe diese Weiterentwicklung gemacht und will da jetzt auch eigentlich nicht wieder einen Schritt zurück machen, aber es sollte natürlich gleichzeitig zum ersten Teil passen. Und auch thematisch ist es halt so, dass es im zweiten Teil recht viel ums Sterben geht. Also es steht ziemlich im Vordergrund. Da sind wir wieder bei den Main Themes. Und der Ton ist auch ein bisschen anders. Also ich nehme mich ja nicht so ernst. Das war auch beim ersten Teil so. Ich habe immer so einen gewissen Witz drinnen, wenn die Sache es erlaubt. Und das ist auch im zweiten Teil so. Aber grundsätzlich ist der Grundton einfach ein bisschen ein anderer. Und das war schon eine Herausforderung, da so ein bisschen die Balance zu finden. Aber auch da hat es natürlich geholfen. Ich hatte Testlesende. Ich hatte ein Sensitivity Reading, weil der Schauplatz vom zweiten Teil ist quasi ein fantastisches Konstantinopel, sage ich jetzt mal. Und die meisten Figuren sind halt einfach nicht weiß. So, ich bin weiß und ich habe einfach Expertise gebraucht, weil ich möchte nicht irgendwelche Rassismen produzieren. Und die sind aber halt einfach, teilweise reproduziert man die völlig unbewusst, weil wir halt so aufgewachsen sind. Und deswegen war mir das schon wichtig. Also Nora Bensko hat dann das Sensitivity Reading gemacht und damit war ich auch sehr
Unterbreche
glücklich.
dich kurz. Shoutout to Nora an dieser Stelle, die auch schon in
Ja.
diesem Podcast war. Also wenn du jetzt neugierig bist, hör mal in die Folge von Nora rein. Kann ich 100% empfehlen und auch bitte ihre Bücher lesen, weil das ist auch Fantasy Gold, wie ich gerne sage.
Ja, empfehle ebenfalls. Birgit, die Verlagsmitarbeiterin von Ingrid, hat dann auch nochmal zusammen mit Scar Labyrinth, einem Herzwesen von mir, auf einen Blick auf die Barriere. Ich will nicht Freiheit sagen, weil Freiheit ist es sicher nicht, aber Disability Rap und halt auch meine Gedanken zu Barriereabbau geworfen. Und das sind halt viele, viele Leute, die da mit dran arbeiten. Und bei Die Magie Goldgewebte Herzen war es ähnlich, wobei der Cast halt wesentlich kleiner ist, sage ich jetzt mal. Aber auch da ist es so, dass ich zum Beispiel ein Sensitivity Reading hatte für eine Figur, die eine schizoaffektive Persönlichkeitsstörung hat. Also das heißt, unter Anführungszeichen mehrere Persönlichkeiten. Es ist ein veralteter Begriff, aber halt, dass man es vielleicht einordnen kann. Weil der einfach, das ist eine von den Mental Health Sachen, wo einfach wirklich sehr oft sehr ungute Stereotypen reproduziert werden. Und das war genau das, was ich vermeiden wollte. Ich fand es aber irrsinnig spannend für den Weltenbau, den ich gemacht habe, weil der Weltenbau in Die Magie goldgewebter Herzen basiert auf Fäden, also magischen Fäden. Leute können weben und weben quasi Magie und bewegen sich in Familienstrukturen, wo Webarten weitergegeben werden. Das heißt, bestimmte Familien können bestimmte Webarten und die sind mal mehr, mal weniger wertvoll unter Anführungszeichen. Und das hat halt auch ganz viel gesellschaftlichen, politischen Stuff, warum Leute zum Beispiel in bestimmte Familien heiraten und so weiter. Und dann gibt es halt Leute, die können angeblich nicht weben, die deswegen Steinhäute genannt werden, die aber eigentlich, also unter diesem Begriff werden eigentlich sehr viele Leute zusammengefasst, die man nicht zusammenfassen sollte, nämlich einfach zum Beispiel Leute mit Autismus, wie Lucien, der eine Hauptcharakter, der sehr wohl weben kann, aber es strengt ihn extrem an und er nimmt es auch anders wahr als die anderen Leute, weil er kann diese Fäden auch hören und sehen. Und oder eben mehr und mehr ist eben, hat durch Traumata diese Persönlichkeitsstörung erlitten und deswegen sind und webt deswegen unterschiedlich, je nachdem, wer gerade Host ist in Mers System. Oder Florence, die Depressionen hat und deswegen tatsächlich nur schwer weben kann. Und ja, natürlich ist das eine Metapher und da war es mir halt auch wichtig, dass ich viele unterschiedliche Augen drauf schauen lasse, damit das alles passt. Und das hat aber unfassbar Spaß gemacht und es war auch wieder so ein bisschen anders, ja, weil das war, um da auch nochmal ein bisschen auf deine Frage zurückzukommen mit den Schwierigkeiten, es war eben, Maria ist auch an mich herangetreten für das Projekt und war so, ich fand das so cool, was du gemacht hast mit Magie. Wir würden uns ein kreatives Magiekonzept wieder wünschen. Dann fangst du halt an zu überlegen. Und es ist halt schon, es war halt viel schon da, ne? Und auch die Fäden sind jetzt nichts, was so komplett neu ist, aber was glaube ich, ein bisschen weniger oft noch vorgekommen ist, als jetzt, ich sag mal, Elementarmagie. Nichts gegen Elementarmagie, aber,
Ja,
ne?
ich weiß, was du meinst.
Ja, und weil ich bin, war ich halt so oft, ja, aber es reicht mir halt einfach nicht. Ich will jetzt nicht nur dieses Magiekonzept, sondern ich will das natürlich verweben und mit diesem Kalor Zalam, mit gesellschaftlichen Fragen und mit auch Beziehungsstrukturen, Familienstrukturen und wie das vielleicht neu oder anders überlegt werden kann. Und das habe ich gemacht. Und das war cool.
Saugeil. Also, ich habe ja gesagt, es sind keine Spoiler in dem Sinne dabei, aber es sind die perfekten Teaser, würde ich mal sagen, weil I'm intrigued, allein schon von den Charakteren, was du erzählt hast. Und ich finde es so schön, dass auch so halt einfach dieses Facettenreichtum ja, mal wieder porträtiert wird und auch gezeigt wird, weil das ist auch gerade was zum Beispiel Charaktere angeht, die Schizophrenie haben oder schizoaffektiv. Haben wir in den Medien sehr viel, wo immer die Villain-Karte mit ausgespielt wird, sage ich mal. Und es ist voll schön, dass du da dementsprechend auch mal, ich sag mal, was heißt die andere Seite zeigst, aber halt auch mal ein ganz klares Bild einräumst, wo es halt eben nicht nur so ist, beziehungsweise dass halt nicht nur ein falsches Bild halt auch vermittelt wird. Und finde ich richtig, richtig nice. Das wollte ich an dieser Stelle dazu sagen und bin sehr excited. Und finde aber auch dieses Konstrukt generell cool, wie dadurch halt einfach auch diese Parallelen zu unserer Welt einfach entstehen, zu was das dann heißt, wenn gewisse Sachen, also was heißt, ich hasse das immer, wenn Leute sagen, ja, also das ist normal und das ist nicht normal, weil was ist heutzutage schon normal? Und ich kann es halt auch doppelt und dreifach unterschreiben. Ich bin ja mit Mood Swings seit letztem Jahr diagnostiziert worden und das ist halt ein Spektrum. Und was für den einen normal ist und was für den anderen nicht, ist super unterschiedlich einfach und richtig schön einfach. Und wenn du an dieser Stelle zuhörst und auch irgendwie Kunst in Form, wie auch immer betreibst, schreiben, Ausdruck, Schauspiel oder wie auch immer, fühl dich dazu aufgerufen, auch mehr aus deiner Komfortzone herauszugehen. Und was richtig cool ist, und da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, ist, also wir haben ja Nora erwähnt, Aber generell auch das, was du dazu gesagt hast mit diesem, wir wollen gewisse, ob das jetzt Rassismus ist oder weiß ich nicht, es gibt ja verschiedene Ausdrücke, die einfach, ich sag mal, sprachlich in Anführungszeichen einfach übernommen wurden, ohne hinterfragt zu werden. Und dass das auch ganz normal ist, weil es ist echt, also ich habe mindestens in jedem Skript so ein, zwei Sachen, die in Anführungszeichen so sprachlich unterbewusst übernommen worden sind, wo ich dann immer so bin, warte, das meine ich gar nicht. Aber krass, wie kulturell sprachlich gewisse Dinge einfach übernommen worden sind und diese dann auch zu hinterfragen und jemand drüber schauen zu lassen, also ist der Minimum, denke ich mir immer so mittlerweile so. Also es ist, keine Ahnung, für mich ist ein logischer Konsens, wie du auch gesagt hast, wenn du über eine andere Kulturklasse schreibst und selber nicht von dieser Kultur bist oder von diesem Hintergrund und dann eben jemanden dazu holst, ist, also für mich ist das, wie gesagt, auch da das Bare Minimum, einfach sich da die richtigen Leute zu holen. Und auf der anderen Seite würde ich mir auch einfach wünschen, dass Leute diesen Schritt auch wagen, weil in meinen Augen nimmt es überhaupt nichts von deiner Kunst weg, sondern fördert deine Kunst ja einfach nur, weil du es halt so viel mehr zugänglicher machst und halt dafür sorgst, dass wir halt auch uns sprachlich weiterentwickeln. Weil ich werde es nie verstehen, warum Leute sich querstellen, wenn es darum geht, die Sprache weiterzuentwickeln. I don't get it.
Also das Einzige, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, es ist natürlich auch, und da sind wir wieder bei dem Markt, eine Sache der Finanzen. Also das möchte ich schon sagen. Ich tue mir natürlich leichter, weil zum Beispiel auch beim Sensitivity Reading für die Knochenasche, es ist mir natürlich auch wichtig, dass die Leute bezahlt werden. Weil
Ja.
wir können keine vernünftigen Existenzberechtigungen schaffen, wenn wir nicht die Produktionsbedingungen auch entsprechend anpassen. Und das bedeutet halt auch, dass die Leute bezahlt werden für die Arbeit. Das ist natürlich jetzt nicht immer möglich. Ja? Also Großverlag und auch Kleinverlag, da kann's, also das, da geht das schon besser, weil eben ein Budget da ist, das halt auch die schreibende Person nicht selber tragen muss. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Self-Publishing bist, musst du dir natürlich überlegen, was mache ich, ja? Nur da finde ich, hilft einfach Community, also Vernetzung mit Leuten, die einfach viele unterschiedliche Fokusse haben, die eben vielleicht auch Sensitivity Reading machen und im Zweifelsfall Tauschangebote anbieten. Also sagen, hey, ich kann dich gerade nicht bezahlen und ich weiß, das ist scheiße, aber können wir es vielleicht so machen? Du machst mir Sensitivity Reading und ich mache dir das nächste Mal Lektorat oder Testlesen oder was auch immer. Also es gibt, glaube ich, gerade in der Kunstbranche ist man es eh so ein bisschen gewohnt, dass die Finanzen halt nicht immer sprudeln. Und deswegen glaube ich schon, dass die meisten, wenn man da wirklich mit konkreten Vorschlägen auch kommt, mit wie können wir das machen, ich hätte das nämlich schon gerne, aber es geht jetzt gerade finanziell nicht, dass man auf diesem Weg schon weiterkommt. Das ist, glaube ich, schon auch irgendwie ganz gut, den Leuten, also einfach auch den Zuhörenden vielleicht mitzugeben. Ich seid jetzt nicht gleich, wie soll ich sagen, komplett, also das kommt ja auch nicht immer aus einer Abwehrhaltung, sondern einfach auf, wie soll ich das jetzt stemmen? Ja.
Ja, bin ich voll dafür, weil ich bin auch jemand, der Tauschangebote generell, also was heißt auch, ich habe sie schon, so bin ich im Prinzip ins Business eingestiegen. Also als ich am Anfang wirklich mein Business neu etabliert habe oder in die Coaching-Szene eingetaucht bin, habe ich ganz oft einfach gesagt, hey, ich coach dich, du coach mich, hast du Bock, dann schreiben wir uns gegenseitig ein Testimonial und so. Und so sind auch voll viele Netzwerkverbindungen für mich einfach entstanden und ich mache es teilweise immer noch, beziehungsweise ist für mich so, du hast vielleicht gerade das Geld nicht oder es gibt eine Situation, warum du einfach gewisse Rechnungen gerade nicht zahlen kannst oder so. Komm einfach auf mich zu, wir finden bestimmt eine Lösung, weil ich sage, und das ist mein Grundsatz, wenn Geld in Anführungszeichen das einzige Problem ist, dann findet sich eine Lösung und dann kann man einen gemeinsamen Grund finden und ja, auch einfach sich daran trauen, mal die Community anzusprechen, weil ich, also selbst wenn du in Anführungszeichen ein Nein bekommst, kriegst du aber vielleicht eine Weiterleitung oder so.
Ja.
Also, hey, sorry, ich bin komplett ausgebucht, weil ich gerade Projekte habe, aber frag doch mal die und die Bloggerin oder wende dich mal an die Person. Und da ist wirklich Community auch das A und O. Und ich kann's, also ich muss gerade so schmunzeln, weil bei meiner Kurzgeschichte, die ich jetzt dieses Jahr rausgebracht habe, Heather by Dawn, war wie mein ja, Helfer, was Editorial anging. Und ich habe zu Vida einfach gesagt, ist das okay für dich, wenn ich die nächsten 2 Monate in die Nebenrechnungen in unserer WG für dich?
Nice.
Und
Ja.
ja,
Ja,
solche Sachen
absolut. Warum nicht?
kommen halt
Ja.
einfach zustande, weil mir ist halt auch wichtig, dass ich, also für mich ist auch ein Grundsatz, ich möchte die Leute immer bezahlen und in Zukunft natürlich sogar noch größer und gerechter. Also das ist sowieso etwas, was A und O sein sollte, einfach da auch offen drüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich nehme das hier nicht selbstverständlich, dass du das einfach machst, sondern wie kann ich dich entlohnen? Aber also immer schauen, was auch gerade der Umstand ist, mit wem du da im Kontakt bist und wie du da helfen kannst oder supporten kannst. Genau. Wir kommen so zu den 2 letzten Fragen. Wir haben schon mega ausgeholt und ich liebe es, dass wir so einige Sachen schon beantworten. Zum Schreiben von LGBTQ-Charakteren, gibt es da etwas, was du teilen magst als Inspiration, vielleicht jetzt auch aus den neuen Sachen, die du jetzt die rauskommen oder die schon rausgebracht worden sind?
erste spontane Reaktion ist, ich schreibe ja eigentlich immer sehr intersektional. Das heißt, verschiedene Bereiche von Marginalisierungen, die sich überschneiden. Das heißt, meine Figuren sind halt selten unter Anführungszeichen nur queer. Meistens ist halt irgendwie auch noch, keine Ahnung, eben eine andere Überschneidung mit, entweder sie sind nicht weiß oder sie sind halt irgendwie neurodivergent oder was auch immer, weil halt einfach auch meine Lebenserfahrung so ist, dass die meisten Leute halt nicht nur das eine TM sind. Und das führt mich eigentlich zum zweiten Punkt. Sie sind zwar queer und es hat auch oft oder marginalisiert oben gesprochen, aber das ist. Und das hat auch, also das ist auch teilweise einfach Teil von ihrer Story, weil das ist halt immer so, wer du bist, ist halt geformt durch etwas und formt wiederum deinen Blick auf die Welt. Aber was ich halt auch einfach selber als Lesende mittlerweile nicht mehr so mag, ist, wenn es nur darum geht, dass eine Person jetzt zum Beispiel queer ist. Das ist halt irgendwie, also das kann natürlich auch Sinn machen, je nach Story, die du erzählen willst, aber das ist bei mir meistens nicht der Fall. Also das ist, es ist auch zum Beispiel, ich würde schon sagen, ich schreibe halt grundsätzlich queer im Sinne von, ich breche auch Strukturen auf, ich breche auch andere Sachen auf, eben was Familiendynamiken oder Beziehungen oder Strukturen angeht. Gerade in den goldgewebten Herzen ist es so, dass man eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, auch in der Knochenasche ist es so, dass ich Familie weiterdenke und sehr, sehr stark weggehe von diesem alteingesessenen Bild von Vater, Mutter, Kind und zwar wirklich bewusst so gesagt, sondern Familien sind mehr und Familienstrukturen schauen auch anders aus. Also bei der Knochenasche ist es sehr stark so, dass es auch wieder Haushalte gibt, die halt, also Adoption ist absolut ein Ding. Und ja, es geht über Blut, weil viel mit Blutbonds gearbeitet wird, die halt auch sozusagen so ein bisschen wie Passports funktionieren. Überspitzt gesagt, wenn ihr die Details wissen wollt, lest das Buch. Aber so, also so ein bisschen als Ausweis quasi, als woher komme ich, zu wem gehöre ich. Aber das ist eben nicht immer Blutsverwandtschaft. Und so ist es auch beim also Weltgewebe war der Arbeitstitel, also bei den goldgewebten Herzen, wo es schon auch um Blutsfamilie geht, weil es geht auch sehr stark um Strukturen, von denen man glaubt, man muss sie so akzeptieren, aber man muss eigentlich nicht. Und das ist halt gerade bei Familienstrukturen, bei Blutsfamilienstrukturen der Fall. Und einer von den Hauptcharakteren hat da eben seine Entwicklung. Am 10. Jänner kommt die Leseprobe raus, übrigens. Da kann man dann gleich die ersten 2 Kapitel, glaube ich, lesen oder 3. Aber auch da gibt es eben, also die haben zum Beispiel einen anderen Blick auf die Ehe, weil die Ehe ist sehr viel mehr das, was unter einer politischen Ehe verstanden wird. Du hast zwar Familiengewebe, wo keine Lücke entstehen darf, weil sonst das ganze Ding instabil wird. Aber das ist einfach sehr viel fließender mit, was da als Familie gedacht wird. Und auch Lucien hat ja zum Beispiel seine Found Family, seine Wahlfamilie in seinem Rückzugssehnsuchtsort. Und die sind ganz bewusst auch nicht, also die sind auch nicht miteinander verwoben. Und ja, also das war sehr spannend. Und ich glaube, das ist halt auch eine Form von Queerness, die man oft vergisst, dieses Beschäftigung von, also auch wirklich queer im Sinne von nicht dem Althergebrachten folgend, sondern wirklich überlegend, was kann ich denn abseits davon machen? Was gibt es abseits davon noch? Und auf einer anderen Ebene ist es halt so, dass ich auch sehr viel queere Rap drin habe, die mich selber jetzt nicht so beschäftigt oder die ich selber jetzt einfach nicht unter Anführungszeichen habe. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Es klingt ein bisschen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß,
Also,
was du meinst.
weil halt einfach, ja, it's not me, aber das ist ja völlig wurscht, ja, weil es gibt Leute da draußen, denen das viel bedeutet, dass sie sich in einem Text wiedersehen. Und ich lerne ja dazu, ich lese dazu, ich interessiere mich für die Lebensrealität von anderen und ich gebe halt mein Bestes, das auch zu integrieren. Ist es immer perfekt? Nein, aber da sind wir wieder in einer komplett anderen Diskussion drinnen, nämlich ich bin harter Verfechter von, es gibt keine perfekte Repräsentation, gerade was Queerness angeht, weil es einfach so unterschiedliche Formen von Queerness gibt. Es gibt nicht die eine perfekte Repräsentation, es sollte sie auch nicht geben, weil das untergräbt einfach ganz viele Lebensrealitäten. Das wollen wir nicht.
Ja, boah, Statement möchte ich direkt aufgreifen. Also erstmal danke für diesen Exkurs. Du hast das auch so schön aufgegriffen und mir fällt sofort das Wort facettenreich einfach ein. Und facettenreich ist auch das, wo ich die Menschen immer zu ermutige, einfach so dieses aus deiner Komfortzone rauszugehen, dich zu trauen, wirklich mal andere Charaktere zu schreiben. Und da kommst, das grenzt so ein bisschen an dieses nicht perfekt. Also ja, es gibt natürlich auch so diese Klassenfettnäpfchen in der Buchindustrie, wo jemand gefühlt mit Anlauf einfach reinspringt. Wobei ich auch der Meinung bin, dass das immer so ein zweigeteiltes Schwert ist. Sagt man das so? Ich weiß es gerade nicht. Aber ja, was ich damit meine, ist, natürlich ist das immer die Verantwortung des Autoren, aber auch des Verlages, der dahinter steht, ne? Also wo gewisse Entscheidungen einfach nicht oder beziehungsweise nicht gründlich getroffen werden und dann, weiß ich nicht, das Geld vorangezogen wird oder also so nach dem Motto, das trendet gerade, das boomt und dann sind da aber einige Eskapaden drin, wo man sich manchmal so denkt, das ist halt schade grundsätzlich. Also mein Approach ist immer so diese disappointed but not surprised. Weil man, also ich mach's mal ein bisschen deutlicher, wenn zum Beispiel von aus dem Nichts ein TikTok-Star geboren wird, was Bücher zum Beispiel angeht und Co. Dann ist mir schon oft aufgefallen, dass in deren Texten gerade Sensitivity-Reader fehlen oder gerade gewisse, ja, ich sag mal, Feinheiten nicht beachtet werden, wo dann Sprache wiederholt wird, die zum Beispiel rassistisch ist oder wo, und ich gebe nochmal ein konkreteres Beispiel. Ich finde, bis zu einem gewissen Grad beginnt zum Beispiel Rassismus da schon auch, wo kriegt ein weißer Charakter mehr Stage als zum Beispiel die Nebencharaktere, die nicht der weiße Charakter sind. Also, dass es auch damit schon losgeht. Es geht gar nicht immer darum, dass es explizite Begriffe sind, die dann verwendet werden, sondern einfach auch so, wo welche Muster wiederholt werden, in wo gewisse Charaktere wieder reingeschubst werden. Und man hat es schon 100 Mal gelesen und denkt sich so, muss das sein? Und natürlich ist das ein super komplexes Thema teilweise auch, weil es hängt, wie gesagt, auch mit den kulturellen Hintergründen eines Autors oder einer Autorin zusammen, aber wie gesagt, auch dem Verlag, der da gewisse Entscheidungen betrifft und wo dann, ich sag mal, im Editorial vielleicht weggeguckt wird oder halt nicht drauf fokussiert wird und so weiter.
Da,
Was
oder
sagen?
das sind wir wieder bei den Strukturen, ja, wenn eben genau, wenn du nur weiße Menschen hast in dem ganzen Ding, natürlich fällt das niemandem auf. Oder
Ja.
es fällt wahrscheinlich weniger schnell auf, wenn überhaupt, als wenn du halt eine nicht weiße Person dort sitzen hast, die, selbst wenn sie nicht geschult ist, weil man muss ja sagen, nur weil Leute irgendeinen Trait aufweisen, sind sie ja deswegen nicht gleich geschult, ja. Nur weil du nicht weiß bist, kennst du dich gleich mit Rassismus-Ding aus und nur weil du queer bist, kennst du dich nicht gleich mit Queerness-Rap aus. Aber ein Unwohlsein, wenn wirklich hart daneben gegriffen wird, wird wahrscheinlich eher bei einer Person aufkommen, die halt irgendwie davon betroffen ist. Und da musst du jetzt auch gar nicht großartig geschult sein. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Es geht halt auch darum, Leute in die Strukturen zu integrieren, wenn man wirklich Diversität haben will bei den Texten, damit das eben nicht passiert. Weil Sensitivity Reading ist super und extrem hilfreich, aber die Leute müssen halt auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen, dass sie hier etwas schreiben, wo sie vielleicht nochmal einen Blick brauchen. Und wenn du den nicht hast, oder wenn du dich auch noch nicht so, zum Beispiel gerade bei DebütautorInnen, die jetzt da auch noch nicht wirklich in Berührung gekommen sind damit, die kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, dass sie da irgendwie jemanden nochmal fragen. Also gerade was so Sachen angeht wie lesbische Rap oder schwule Rap, wo ich jetzt sage, die sind unter Anführungszeichen schon so Standard geworden. Klingt zwar
Ich weiß,
witzig,
was du meinst.
aber du weißt, was ich meine, ja? Also etwas, wo man sagt, naja, das ist ja jetzt eh schon so unter Anführungszeichen normal. Wir beide hassen das Wort, ich weiß, aber da muss ich nicht noch jemanden mal drüber schauen lassen, weil das passt ja eh. Ja, und da ist es halt schon so, wenn du dann in der Kette irgendwo jemanden sitzen hast, der halt wirklich queer ist und der halt dem das halt auffällt, dann ist es schon so, dass die Person dann sagen kann, naja, Moment mal, vielleicht ist das nicht so gut. Und wenn du das halt nicht hast, dann ja, passieren halt Dinge. Ne?
Ja, absolut, absolut kann ich alles genauso unterschreiben. Wir kommen zur letzten Frage, beziehungsweise so ein ganz bisschen haben wir schon so leicht eingetaucht in einige Thematiken. Gibt es aktuell etwas, was du in der Industrie gerne weiterhin verändern möchtest, was du dir wünschst, dass sich das verändert oder wo du schon auch automatisch mit zu beigetragen hast? Also hast du ja definitiv mit dem, was du gerade, was wir alle so besprochen haben. Also ich feiere es ja hart. Ja, aber was sind so deine Ansichten gerade so zum
Also du
Markt?
siehst vielleicht eben einen leidvollen Blick. Was ich mir echt wünschen würde und was mir ein bisschen Sorge macht, ist diese Tropification von Texten. Also Tropes sind schön und gut. Ich verstehe sie auch als Marketing-Tool. Also es ist voll okay, ja, weil Leute wollen wissen, was sie lesen, ja. Das Problem passiert dann, wenn begonnen wird, Texte nach Tropes zu schreiben und nicht umgekehrt. Und diese Entwicklung beobachte ich momentan durchaus mit Sorge. Und ja, TikTok, I'm looking at you. TikTok hat auch seine guten Sachen. Und ich
Absolut.
freue mich extrem darüber, dass gerade junge Leute dadurch halt auch coole Sachen finden. Ja? Absolut, überhaupt kein Thema. Aber was ich halt schon das Gefühl habe, ist, dass gerade TikTok mit seiner Schnelligkeit auch bewirkt hat, dass Inhalte komprimiert werden auf eben Stereotype und Tropes und es weniger darum geht, komplexe Texte zuzulassen. Und das finde ich extrem schade, weil gerade komplexe, tiefgründige Texte, die nicht in dieses Schema passen oder schwerer in dieses Schema passen, geben manchmal sehr, sehr viel her. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da wieder ein bisschen wegkommen davon. Ich habe das Gefühl, es fängt vielleicht schon an, weil ich in letzter Zeit auch wieder vermehrt Stimmen höre von wegen, es ist eigentlich immer nur das Gleiche und du gehst halt nur danach. Das ist genau das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Leute merken es, wenn es fake ist. Und es ist halt schon so, wenn du diese Umkehrwirkung erzeugst, das ist bei uns tatsächlich weniger das Ding als am englischsprachigen Markt, wo Verlage teilweise tatsächlich ihren Schreibenden sagen, wir haben die und die Tropes, die gehen gut, bitte bastel jetzt was dazu. Ja, das habe ich schon gehört von
Oi,
mehreren Stellen. Und das finde ich halt, das wollen wir bitte nicht. Ja, also wir wollen das nicht. Ich sage, es ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn du sagst, okay, du hast den Text, der ist fertig, wir schauen mal, was drinnen steckt. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Also jetzt mit dem goldgewebten Herzen. Ich habe ihn geschrieben, ich hatte ihn fertig, ich habe diese wunderschöne Grafik gebastelt, diese ganz beliebte Grafik mit, was steckt denn alles drin? Ist ja auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, ja. Wie gesagt, Marketing-Tool. Und Leute wollen wissen, was sie lesen wollen. Totally fine. Diese Richtung, voll in Ordnung. Aber vom Trope zur Story, bitte nicht. Ja.
Das Einzige, wo ich dem Pass gebe, ist, wenn wir wirklich von Short Story Competitions reden
Ja.
und du zum Beispiel gefordert wirst, hi, du musst innerhalb von 2 Wochen zu dieser Thematik was schreiben, weil ich finde, das ist dann eine kreative Herausforderung. Aber wenn wir wirklich darum gehen, so dieses, ich finde, also der Prozess alleine würde mir Kopfschmerzen bereiten, weil ich so krass, also für mich ist es automatisch eine Limitierung, weil es kann ja sein, also klar, man könnte jetzt sagen, solange ich irgendwie diesen Trope einhalte und alles andere drumherum baue, aber du formst dann ja automatisch um diesen Trope herum und dann ist es trotzdem immer noch die Limitierung und das bypasst auch so viel Talent und Kunst, was draußen ist, die vielleicht ja diesen Trope mit beinhalten könnte, aber ganz anders entsteht, einfach weil es halt, weil der Fokuspunkt vielleicht einfach auch simpel der Plot ist oder gar nicht die Romance oder wie auch immer. Und ja, das ist wirklich, oh, das ist schade einfach. Disappointed, but not surprised. Category again. Ja, es ist spannend. Ich habe mich ja komplett mittlerweile von TikTok zurückgezogen. Also mit jeder Social Media Plattform bin ich ja auch der Verfechter, so du hast. Also jeder sollte das Social Media für sich nutzen, was er halt feiert, also wo er Spaß dran hat und so. Für mich ist es zum Beispiel Instagram. Ich arbeite da halt auch hauptsächlich drauf über mein Mentoring und Co. und habe mich jetzt auch mal ganz klar dazu positioniert, beziehungsweise noch in Zukunft, wenn du diese Folge hörst, ist es schon soweit gewesen, wahrscheinlich. Wie ich auch in Zukunft Social Media weiter nutzen möchte. Also nicht nur in Terms of Marketing, sondern generell auch, dass ich es einfach zu einer Plattform kultivieren möchte, wo wirklich auch das Facettenreichtum gezeigt wird, so, weil viele kritisieren ja Social Media immer mit, ja, es werden nur die Goldnuggets gezeigt und so. Und ist für mich immer eine Frage der Perspektive, weil du bist selbst verantwortlich, wem du folgst, was du konsumierst und so weiter. Und du wirst in allen Situationen immer das Gute oder das Schlechte in Anführungszeichen finden, wenn du danach gehst und die Sachen so einteilst. Aber auch generell habe ich mir mal die Frage gestellt, wie ich in Zukunft Social Media einfach nutzen möchte und welche Sache dahinter steht, weil zum Beispiel ja auch diese Absage kam mit, ja, du hast keine E-Mail-Plattform und Limitierung wäre für mich sofort gewesen, dass ich jetzt einen E-Mail-Verteiler erstelle. Und das kam für mich absolut gar nicht in Frage, weil ich ganz genau weiß, wo meine Stärken liegen, wenn es ums Marketing geht, wenn es ums Verbreiten meiner Message und so geht. Und da halt auch dir dann treu zu bleiben. Und das würde ich mir manchmal wünschen, weil ich habe oft das Gefühl, dass KünstlerInnen, also ob du jetzt Autorin bist oder manchmal auch Schauspieler oder wie auch immer, dann so in ihrem Fluss irgendwie so ihre eigenen Standpunkte der Kunst verlieren, weil sie dann einer Social Media Strategie hinterherjagen oder weil sie, keine Ahnung, nur noch das machen, was ankommt oder dem Trend folgt. Und das ist für mich eine Aufgabe, wo ich mir vorgenommen habe, ich werde genau das nicht tun. Ich werde trotzdem meine Strategie verwenden und Dinge tun. Und ich habe ganz klare Ziele, dass ich jetzt mittlerweile auch einfach eine größere Plattform will, weil ich so viel zu sagen habe und weil ich gewisse Vision umsetzen möchte, aber ich möchte trotzdem dabei mir selbst treu bleiben. Und das würde ich mir auch einfach in Zukunft für den Buchmarkt wünschen, weil als jemand, der jetzt fast sein Regal zu Ende gelesen hat, komme ich gerade in so eine Quelle rein, wo ich auch schon so bin, boah, jetzt fange ich schon an, die Autoren wahrscheinlich komplett erstmal durchzulesen, also die einfach schon länger da sind, weil mir auch, also von den wirklich, ich sag mal, neuen Sachen, die ich dieses Jahr gelesen habe, weniger was gefällt, als das, was schon länger da ist. Also wenn ich jetzt, um das mal in Kontext zu setzen, ich habe jetzt mir vorgenommen, dass ich nächstes Jahr alles von B. Schwab tatsächlich mal durchlesen möchte. Und das sind ja schon Autorin, das ist eine Autorin, die schon länger halt einfach in der Szene ist. Und das ist natürlich cool, ne, zu sagen, ja, ich habe jetzt mindestens noch 8 Bücher von dieser Autorin. Aber gleichzeitig ist es für mich auch ein bisschen schade, weil ich würde mir gerne einfach mal so. Also, das ist auch so ein bisschen das, was ich gerade fühle, was mir in der Acting-Industrie so ein bisschen gespiegelt wird. Wir sind irgendwie so an diesem Schneidepunkt zwischen, irgendwie fühlt sich alles nach wiederholtem Take an. Und parallel zur Filmindustrie und generell Schauspielindustrie ist so dieses, es werden irgendwie Franchises absolut in die Länge gezogen. Kurzer Take zu Marvel an dieser Stelle zum Beispiel. Anstatt dass mal so was richtig krass Neues gemacht wird. Und mir fehlt aktuell so ein bisschen, ich würde gerne mal wieder, also ich meine, ich feiere zum Beispiel total, dass wir jetzt bald Percy Jackson auch auf Disney und sowas haben, aber ich würde einfach mal sau gerne wieder so ein Franchise haben, weil ich denke immer so, es kann doch nicht sein, dass irgendwie so Franchises, ob man sie jetzt mag oder nicht, Hunger Games, Maze Runner, Divergence, so diese ganze Strecke, es gab ja mal diesen Franchise-Boom. Und ich bin so, wo sind die Verfilmungen von geilen neuen Fantasy-Sachen und Co. im Hier und Jetzt? Und da will ich einfach mit was bewegen und verändern, weil es gibt so viele gute Bücher, die noch keinen Screen gesehen haben. Es gibt so viel Material da draußen, dass ich gerne auch einfach sehen würde, was in meinen Augen das Potenzial zum nächsten Film, Serie, wie auch immer hat. Und ja, wünsche mir da einfach das in die Richtung und das Gleiche auch so für Bücher. So dieses, dass wir nicht, weil ich sehe das auch so oft bei Agents, die fragen dann oder sagen dann so, ja, ich hätte gerne oder ich suche für Bücher, die so ähnlich sind wie so und so und so und so. Und ich wünsche mir einfach für Autorinnen, dass sie dann rausgehen und sagen, okay, ich fange jetzt aber nicht an, irgendein Konstrukt zu basteln, sondern ich nehme vielleicht die Essenz davon, aber kreiere so etwas, was es wirklich noch nicht gegeben hat, weil das das nächste Ding dann ist. Und damit meine ich gar nicht, dass du die Ambition haben musst, dass es ein Bestseller wird, sondern einfach, dass so dieses, ey, geil, jedes, also du kannst ja nicht das Rad neu erfinden, aber dass
Du
die
machst halt dein
Essenz,
Ding. Ja,
ja,
ja.
genau, das einfach so dieses, du liest es und denkst so, boah, krass. Und am besten ist es dann noch ein Standalone oder so, wo du dir denkst, boah, scheiße, das war so gut. So in einem Take so. Ja, das ist das, was ich mir persönlich so wünschen würde, weil ich habe echt auch so, ich lese ja auch zwischendurch viel manchmal Young Adult von dem, was so auf den neuen Markt dann springt und so, weil es ja, ist so ein bisschen mein Comfort-Genre manchmal, weil ich lese zwar, also mein Lieblingsgenre ist definitiv Dark Fantasy, beziehungsweise Dark Academia, so alles in die Richtung, aber das macht meinen Kopf manchmal ganz schön kaputt. Weil es
Ja.
ist halt auch manchmal dark.
Okay.
Dementsprechend, ja, ist Young Adult so mein Comfort-Ausgleich, sage ich mal. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass manchmal so die neuen Twists dann auch irgendwie kommen jetzt und hofft, dass das passiert. Ja, das war mein langer Rant zu der Industrie.
Ich unterstütze das. Also wir wollen eigentlich mehr Mut zum Risiko wieder. Und da bin
Ja.
ich absolut bei dir. Mal bitte probiert neue Sachen aus. Gerade wenn das Budget da ist. Und auch Lesende. Also halt wirklich. Und da sind Social Media Plattformen halt wieder super. Ja? Redet über die Sachen, die ihr geil findet. Egal wo. Egal ob TikTok, Instagram oder so. Oder keine Ahnung, bei einer Tasse Tee auf der Couch von euren Friends. Ja, auch das. Redet darüber, weil das hilft wirklich sehr. Ja, ich glaube, wir kennen das alle. Wir lesen halt auch eher Sachen, wo eine Person, wo du weißt, okay, die kennt mich, die kennt meinen Geschmack, wir viben ziemlich gut, was irgendwie so das Kunstbedürfnis angeht, dir sagt, hey, ich habe XY gelesen, das war so amazing, du musst das jetzt unbedingt lesen. Als wenn du halt den Klappentext hast von irgendeinem Buch und du fliegst vielleicht drüber, weil du dir denkst, spricht mich jetzt gar nicht so an oder Cover spricht dich auch überhaupt nicht an und dann sagt dir aber halt eine andere Person, hey, das war so großartig, du musst das unbedingt lesen, weil es halt eigentlich doch irgendwie was anderes ist, als was jetzt draußen ist, ja? Weil das greift halt immer auch nur ein paar Punkte auf von dem, was man sieht. Also Mut zum Risiko für die Branche und redet über das, was ihr wollt, für alle.
Ja, oh mein Gott, ich feiere das hart. Ich möchte ganz kurz ein Beispiel dazu erwähnen, zum Mut zu Risiko. Ich muss da immer an Olivia Blake denken, das ist die Autorin von Atlas Six. Die hat nämlich damals einfach eiskalt gesagt, so, ja, ich wusste, dass mein Buch nicht kommerziell genug ist für Großverleger, also habe ich einfach mein eigenes Ding draus gemacht. Und das fand ich so geil. Und ich habe mittlerweile die traditionell verlegten Bücher gelesen, beziehungsweise Versionen, und ich will unbedingt nochmal meine Hände an die OG Self-Published Version bekommen, weil ich einfach diesen Unterschied sehen will. Aber was ich einfach geil fand, war, dass sie halt so diese Audacity hatte und gesagt hat, weil, also ohne groß zu spoilern, wer das lesen möchte, es ist Queer Rap, es sind, also ich habe so viele emotionale Konflikte mit diesen Charakteren, das ist wirklich eine Audacity. Und ist wirklich nicht das, was man in erster Linie so als, ich sag mal, traditionell Published Book in die Hände bekommen würde oder lesen würde. Und das fand ich einfach geil. Und das ist halt auch so dieses Statement, so dieses, es gibt Leute oder beziehungsweise es gibt Platz für dich auf dem Markt, wenn du, ich sag mal, außergewöhnliche Ideen hast und
Ja.
auch da nochmal diesen Mut, selbst wenn du erstmal Absagen bekommst von traditionellen Verlegen oder auch Agents und so weiter und so fort, mach dein Ding, weil es gibt so viele Wundergeschichten, wo dann zum Beispiel die Person erstmal Self-Publishing gemacht hat und dann wurde das Buch entdeckt und so weiter und so fort. Also dich davon nicht abhalten lassen, dass nur weil du Self-Publishing machst oder dass das weniger relevant ist, sondern ich kenne auch so viele, und das ist ja auch wieder eine Frage der Perspektive, erfolgreiche Autoren, die total glücklich sind, dass sie nur Self-Publishing machen, weil sie von Anfang an gesagt haben, ich fühle mich halt nicht cool in einem traditionellen Verlag oder das ist einfach nicht mein Ding. Plus, es gibt ja auch Leute, die wollen gar nicht auf die, weil traditioneller Verlag kann halt schon dazu führen, dass du mal schnell auf der, ich sag mal, großen Bühne landest. Also im Sinne von, du kannst ja gewisse Sachen nicht kontrollieren, wie gewisse Buchsales halt funktionieren und dann landest du vielleicht mal auf Bestsellerlisten und Co. Und nicht jeder will das ja auch. Und das ist ja auch völlig valide und solide, dass, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich strebe nicht nach einem Bestseller. Ich strebe nach wie vor danach, dass ich gerne einen Agent hätte und ich würde einfach gerne mal in einen Buchladen walken und sagen, ey, das ist mein Baby.
Ja, das ist ein geiles Gefühl. Das ist ein geiles Gefühl. Das muss man echt sagen, ja.
Ne, genauso, und that's it. Und das ist für mich so dieses, aber das ist gleichzeitig auch für mich wieder dieser Community-Bezug, den ich dann habe. Ich muss gerade grinsen, weil Katze ist mit dem Bild hier.
Ja, es tut mir leid, ich muss ihm seine Tablette geben und versuche das subtil nebenbei
Alles
zu machen, in stummem, erbittertem Kampf.
ja, genau. Und weiß ich nicht, ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ein Bestseller wäre nicht geil, weil hinter einem Bestseller steht halt einfach eine große Plattform und
Ja.
Community, wo ich dann auch wieder, bei mir ist bei, also grundsätzlich bei jeder Kunst, die ich vertrete, ist vor allem für mich immer wichtig, dass ich Inspiration mit an die Hand gebe. Und wenn ich in der, ich sag mal, Privilegsposition bin, möchte ich Dinge verändern. Das heißt, ich sehe mich als Position und Person, die einfach die Dinge, also die nicht davor zurückschreckt, die Dinge anzusprechen, wo Veränderungen uns allen fördern würde, aber auch, dass ich halt einfach den, ich sag mal, einen ruhigen Approach habe, weil ja, bis zu einem gewissen Grad ist Wut auch gut und in gewissen Situationen sitze ich da auch und so, naja, gut, das ist halt einfach nur die Auswirkung von dem, was vorher ignoriert wurde, aber wenn es wirklich darum geht, sich an einen Tisch zu setzen und Lösungen zu finden, dann muss man das auf einer gewissen, ich will nicht sagen Sachebene sagen, aber generell, ich fühle mich da einfach sehr selbstbewusst, was diesen Verhandlungsschritt angeht, weil ich auch da einfach ein ganz großes Statement setzen möchte für gewisse Diversity. Aber auch, wenn wir zum Beispiel über Finanzen reden, mir ist es total wichtig, dass die Leute richtig bezahlt werden. Und es gibt Großverlege, die haben die Gelder und hören hier vielleicht auch zu und können sich da mal Gedanken machen, weil als jemand, der sein eigenes Business führt, die Businessmodelle so nachhaltig zu gestalten, dass mehr Leute davon profitieren, ist auch möglich.
Ja,
Also von
und wie
daher.
gesagt, es funktioniert ja. Also erfahrungsgemäß, ja, der Knauer macht wirklich sehr viel richtig. Das sage ich nicht nur, weil sie mich bezahlen, sondern halt wirklich, weil es eine Freude ist, ja. Natürlich haben die auch ihre Strukturen. Je größer eine Struktur ist, umso schwieriger oder umso langsamer ändern sie sich. Aber einfach die Tatsache, dass so viel Wille da ist, was zu verändern und halt auch zuzuhören und zu schauen, okay, was kann man jetzt machen, worauf muss man vielleicht etwas langfristiger hinarbeiten, ist einfach so viel wert und zeigt halt eben einfach, ja, es funktioniert.
Genau, richtig cool. Ich glaube, das ist ein geiles Statement zum Ende so. Ja, neben allen 50.000 Sachen, die wir gedroppt haben.
Ja.
Ich danke dir so sehr, dass du heute hier warst. Ja, ihr kriegt die ganzen Links zu Ellies Büchern und wie, wo, wann, was alle in den Shownotes. Die packe ich euch dahin. Also ist gar kein Problem, da dann auch mal reinzustöbern. Ich kann euch es nur warmst ans Herz legen. Ich bin jetzt noch nicht in die Magie gekommen des zweiten Teils, aber ich kenne den ersten Teil von Knochen, Blumen, Welken nicht und es Top-Tier-Fantasy-Buch in der deutschen Szene. I said what I said.
Ach,
Ja,
dann werde ich
komm.
ja ganz rot hier. Gott sei Dank ist es ein Podcast.
Das musste jetzt doch mal sein. Ja, und ich habe das Gefühl, wir werden auch nochmal in Zukunft wieder zusammenkommen. Und spätestens, wenn ich beide neuen Bücher hatte und konkrete Fragen habe, dann hole ich dich wieder
Ja.
und sage so, jetzt kommt das konkrete Spoiler-Interview. Und ja, richtig cool. Danke, dass du heute hier warst. Wenn ihr jetzt, wo auch immer ihr gerade seid auf der Welt, euch eine Scheibe abschneiden konntet, dann ja, tragt es in die Welt hinaus. Tretet gerne mit uns Kontakt, lasst uns ein Feedback da, wie auch immer. Sternchen auf Spotify lieben wir. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Nacht oder wenn ihr gerade im Land der Träume seid, eine gute Nacht. Tschüss!
Tschüss.